Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Mein Gast heute besitzt einen sehr langen Atem. Es hat nämlich viele Jahre gedauert, bis das Schauspieltalent von Musa Süleyman hier in Deutschland entdeckt wurde. Dabei lebt er seit 26 Jahren hier, seit seiner Flucht aus Syrien. Einem größeren Publikum bekannt wurde er aber erst jetzt durch seine Rolle als Drogenpate in der Serie Four Blocks. Guten Morgen, Herr Süleyman.
Guten Morgen.
Ich könnte natürlich auch Moin sagen. Ich habe gelesen, Sie bezeichnen sich selbst als syrischen Ostfriesen. Über Ihre besondere Verbindung zu Ostfriesland, da reden wir später drüber. Aber was ist denn typisch ostfriesisch an Ihnen?
Als ich zum ersten Mal in Ostfriesland war, ich war auf der Straße und das habe ich wirklich nicht erwartet, dass jeder, der vorbeigeht, mich einfach begrüßt. Moin. Das hat mich damals überrascht und ich finde das immer noch eine Wunder. Das passiert nirgendwo anders.
Da ist doch eine gewisse Offenheit in Ostfriesland da, obwohl man immer den Norddeutschen so sagt, dass sie so ein bisschen zurückhaltend sind, ne?
Das kann ich nicht verstehen, wirklich. Ich habe 2 Jahre da gelebt und ich habe das nicht einmal so das gemerkt. Und die sind so ein bisschen, also ich bin ein bisschen wie die Ostfriesen. Die haben keine Eile, also nicht wie die in großen Städten. Und die mögen auch diese Eile nicht.
Wir nehmen uns heute auch Zeit, ganz in Ruhe, ohne Eile. Musa Süleyman, Wer ihn in der Grimme-Preis gekrönten Serie Four Blocks als Clan-Chef erlebt hat, der wird das auf jeden Fall erinnern. Dieser eindringliche Blick, der harte Gesichtsausdruck, der keinen Widerspruch zulässt. Halim Karami heißt der Mann, den Sie gespielt haben. Wie würden Sie ihn beschreiben? Wer war der Mann?
Ein Mensch, der keine Gnade hat, der keinen Raum für Gefühle hat, der einfach die Menschen beseitigt, wenn das ihm nicht passt. Aber irgendwie, ich könnte ihm jetzt den Charakter, ich könnte diesen Charakter mögen, sonst könnte ich das nicht spielen.
Was haben Sie an dem Charakter gemocht?
Der war ein stolzer Mensch. Das kann man jetzt sehen bei der Szene, als er gestorben. Also der hat nicht um Gnade gebeten. Der hat nicht mal ängstliche Blicke gezeigt. Ich finde das schön.
Aber gab es da den Gedanken, jetzt spiele ich da den Verbrecher und bin dann vielleicht für immer festgelegt, zumal ja Menschen mit Migrationshintergrund eher als Kriminelle und nicht als der nette Nachbar von nebenan besetzt werden?
Das war nicht so. Ich bin jetzt raus aus diesem Kasten, der Gemüseverkäufer, der Terrorist, immer der Mann, der mit Bart ist. Mindestens also bei dieser Rolle, ich habe keinen Bart gehabt. Aber die Welt ist nicht nur nicht schwarz und weiß. Also dass man sagt, jetzt der nette Nachbar oder der romantische Mensch, also der Halim Karami auch, wenn alle ihm nicht gemocht haben, aber bestimmt hat sie irgendwie so eine nette Seiten in sich.
Also Sie haben eben durchaus da auch das Positive versucht, in Ihrer Figur zu finden.
Auf jeden Fall.
Aber trotzdem, es ist doch schwierig. Letztlich ist er ja trotzdem das Böse gewesen in der Serie, dass man da dann irgendwie so ein bisschen festgelegt ist. Oder würden Sie so eine Rolle jetzt einfach nicht nochmal spielen?
Doch. Also eigentlich, ich sollte nochmal so eine Rolle spielen, aber aufgrund jetzt Corona, das hat sich verschoben. Aber das heißt nicht jetzt, das ist jetzt festgelegt. Ich spiele immer den Mafiosen, den Boss, den Bösen. Nein, also nächste Woche, ich werde mal schon eine andere Rolle spielen. Eine kleine Rolle, aber das ist total anders.
Was spielen Sie da?
Ein Geschäftsmann in Modebranche bei Verbotene Liebe. Das kommt jetzt wieder.
Wenn Sie sagen, aber Gemüsehändler und Terrorist, da haben Sie eigentlich nicht so richtig Lust drauf. Gab es schon mal Rollen, die Sie auch ausgeschlagen haben, weil Sie ihnen vielleicht zu stereotyp waren?
Ja, also auch wenn ich jetzt eine Rolle bekomme als Terrorist oder als eine Gemüsehändler, Flüchtling, aber die Rolle muss einen Charakter haben und nicht einfach von außen diesen Figur sehen, der Arme oder der Böse. Es gibt sowas nicht.
Also nicht so eindimensional erzählt.
Genau. Jetzt letztes, was ich gemacht habe, das waren 4 Blocks und das ist wirklich jetzt eine Wendung. Mhm. Weil zum ersten Mal, ich will mal das so sagen, ich habe auf meine eigene Bühne gespielt.
Wie meinen Sie das?
Also 4 Blocks, das hat auch die Leute jetzt gezeigt. Menschen mit einem Migration-Hintergrund können die Hauptrolle spielen. Können eine Filme machen, was man daraus als eine Erfolg auch erzielt. Also bei 4 Blocks, wir waren nicht an der Rande. Wir waren nicht eine Komparse, eine Gemüsehändler. Böse. Aber das war eine, ich werde mal das so nennen, das war unsere eigene Bühne von unserer Ansicht.
Wie ist denn das? Haben Sie da vorher, also seit 4 Jahren drehen Sie jetzt Filme oder Serien, sind bei Produktionen dabei. Gibt es oder gab es da irgendwie eine Agentur, die Sie unterstützt oder haben Sie sich das alles selbst erarbeitet?
Also bis vor kurzem, ich habe keine Agentur gehabt. Nur seit ungefähr einem Monat. Dann ich bin bei der Agentur TC in Berlin.
Aber wie hat das vorher funktioniert? Wie sind Sie da an die Rollen gekommen? Haben Sie einfach die Produktionsfirmen angeschrieben oder wie ging das?
Ungefähr so. Also und eigentlich jetzt nicht nur Filme. Mein ganzes Leben habe ich das einfach so gemacht. Ich versuche es einfach. Und es klappt irgendwann. Ich hab die Produktionen, Castingfirmen einfach geschrieben, das hat geklappt.
Mein Gast, der Schauspieler Musa Süleyman, wurde in Nordsyrien geboren und stand dort auch das erste Mal auf der Bühne. Bei welcher Gelegenheit war das?
Nevruz-Feste.
Das ist das kurdische Neujahrsfest, ne?
Genau. Es ist aber ein bisschen anders, weil das ist ein Fest im Freien. Die Leute sind laut, dann müssen auch die Schauspieler sehr laut sein. Es ist eine andere Erfahrung als ein Theater hier auf der Bühne.
Das heißt, es ist wie so ein richtiges Volksfest.
Ja.
Wie alt waren Sie damals?
20, 21.
Gab es da auch die Idee, dass Sie daraus vielleicht mal einen Beruf machen möchten?
Ich glaube nicht. Als Kurde und eine Schauspieler und damals war es schwierig, überhaupt, dass man denkt, jetzt, das wird ein Beruf sein. Nee, eigentlich damals nicht.
Was war daran so schwierig, als Kurde sich das vorzustellen, Schauspieler sein zu können, weil es die politischen Verhältnisse einfach nicht zugelassen haben?
Nicht mal die Sprache, also damals. Man durfte nicht so richtig die Sprache sprechen, nicht auf die Straße. Aber bei Behörden, man durfte die Kinder nicht mal einen kurdischen Namen geben. Man könnte schon denken, ich werde mal nach Damaskus gehen, dort vielleicht nicht studieren, aber auf Arabisch. Und das ist sogar für einen Kurde, damals war schwierig, als Schauspieler, also jetzt ein Schauspielstudium. Das war auch neu damals.
Gab es denn bei Ihnen zu Hause in der Familie irgendwie einen Bezug zum Theater oder zur Bühne? Oder waren Sie da der Erste, der da beim Neujahrsfest auf den Brettern stand?
Ich war der Erste.
Was haben Ihre Eltern beruflich gemacht?
Also meine Mutter war eine Hausfrau und sie hat auch eine Kuh gehabt. Das ist vielleicht eine Verbindung zu Ostfriesland von damals.
Ja. Das mag sein. Das heißt, ja. Kuh bedeutet, also sie hat Milch verkauft.
Genau, also Milchverkäuferin. Und eine Hausfrau, mein Vater war Tischler, der hat seine eigene Werkstatt gehabt. Aber jetzt in Richtung Film, Theater, nee.
Sie haben ja auch 9 Geschwister gehabt oder Sie haben 9 Geschwister. Gibt es irgendetwas, was Ihnen als erstes in den Kopf kommt, wenn Sie an Ihre Kindheit denken? Wie ist es bei Ihnen zu Hause zugegangen?
Also ich glaube, seit ich noch ein Kind war, ich war irgendwie so ein Schauspieler. Jetzt mit der Familie. Wir haben nicht viel gehabt, also als Kind. Wir haben nie so viele Spielzeuge gehabt. Wir müssten vielleicht auch damals unsere eigenen Spielzeuge aus Holz, Blech selber erstellen, produzieren. Wir waren viel im Freien, aber mit viel Fantasie. Also ich kann mich erinnern, so eine bunte Folien einfach vor der Auge halten. Blau, grün, sowas. Das habe ich immer gemacht. Und die Welt sieht anders. Man taucht einfach in eine neue Welt.
In seine Fantasie und dieses Gefühl, da muss irgendwie noch mehr sein.
Also eine Fantasie habe ich eine Menge, seit ich noch Kind war.
Sie haben dann in den 80ern Sozialwissenschaften in Damaskus studiert und Sie haben gerade ja schon beschrieben, dass als Kurde die Situation nicht so einfach war. Damals war ja in Syrien noch der Vater vom heutigen Präsidenten an der Macht, Hafiz al-Assad. Wie haben Sie seine Herrschaft sonst erlebt?
Diktator, aber nee, ich kann das nicht anders beschreiben. Ich war in Deutschland, als er starb. Und wirklich jetzt, das ist kein Witz. Es dauerte Jahre, bis ich richtig mich überzeugt habe, der Mann ist gestorben. Ich kann das nicht glauben. Der war so mächtig und Diktator, dass es Jahre gedauert hat bei mir, bis ich mir gesagt habe, okay, jetzt musst du das glauben, der Mann ist nicht mehr da.
War das dann tatsächlich auch so eine Angst, die man da tatsächlich oder die Sie da tatsächlich verinnerlicht gehabt haben?
Ja, und das ist sehr schlimm. Also wenn man diese Angst einfach in sich speichert, jahrelang oder Generationen nach den Generationen, das ist wirklich schlimm.
Wie kam es denn dann zu der Entscheidung, Syrien zu verlassen?
Es ist die Suche nach etwas Neues, neuen Heimat. Auch ich könnte damals mit meiner Gesellschaft nicht mehr richtig umgehen. Und auch diese Angst. Also wenn man die Angst immer mit sich trägt, irgendwann, man kann das nicht mehr. Ich habe immer eine Angst gehabt. Die kommen gleich. Die nehmen mich mit. Und das ist nicht wie hier in Deutschland, also dass die Polizei kommt, okay, wenn die auch mich mitnehmen, aber ich komme irgendwann raus. Dort war nicht so. Also auch als Unschuldige, man könnte einfach hinter Gitter landen, jahrelang. Und das ist unmenschlich.
Gab es denn aber auch irgendwas, wo Sie sich eben engagiert haben, wo Sie vielleicht da ins Visier des Systems geraten sind, weil Sie eben Veränderungen wollten und sich dafür eingesetzt haben?
Eigentlich nicht so richtig. Also ich mag keine Politik und auch keinen Politiker. Aber ich kannte so eine Menschen, die zu einer politischen Gruppe gehörten. Das reichte schon als Grund, dass die mich jetzt mitnehmen. Apropos, die haben immer gesagt, also du kommst mit und trinkst einen Kaffee und dann kommst du zurück. Aber dieses Kaffee, das hat immer jahrelang gedauert.
Die Leute sind nicht zurückgekommen.
Ja.
Wie schwer ist es Ihnen dann gefallen, tatsächlich zu gehen und Ihre Familie zurückzulassen?
Es ist nicht schwierig, ja. Also für meine Familie war es schwierig. Und auch damals, 1994, da waren nicht so viele Menschen, die einfach ihr Land verlassen wollten, freiwillig. Ich sage mal eins, als ich mir gesagt wurde, dann Flüchtling. Ich wusste nicht wirklich, was ist ein Flüchtling, was ist ein Asylant. Aber ich habe einfach so mitgemacht. Ich bin einfach abgehauen. Ich wusste nicht, wohin.
War Ihnen denn damals schon bewusst, dass das möglicherweise ein Abschied für immer sein könnte?
Also bei diesen Momenten, ich denke an sowas nicht, weil das macht den Moment noch schwieriger. Also diese Gedanke, das ist nicht für immer. Nee, ich habe sowas nicht gedacht, weil wirklich das macht diesen Moment noch schwieriger.
Musa Soleiman. Seinen Weg hat mein Gast dann durch halb Europa geführt, aber es gab kein richtiges Ziel, was Sie vor Augen hatten. Wo sind Sie denn dann als erstes gelandet?
Ukraine. Dann nach Debrecen. Ich glaube, ich spreche den Namen richtig aus. Die Stadt in Ungarn und dann Budapest. Von Budapest nach Wien, von Wien nach Linz, von Linz dann nach Deutschland.
Das sind jetzt gleich verschiedene Stationen, die Sie genannt haben, aber das war ja nicht so unkompliziert. Also Sie haben gesagt, in die Ukraine ging doch relativ einfach. Danach waren Sie auf die Hilfe von anderen Leuten angewiesen. Was waren das für Leute?
Schlepper.
Wie sind Sie an die gekommen?
Ich weiß wirklich nicht, aber es ist nicht so, wenn man fragt, dann ja, ist nicht so schwierig.
Aber woher weiß man dann, dass man den Leuten vertrauen kann und dass die jetzt nicht nur ihr Geld wollten?
Das ist eine gerechte Frage, weil manche Menschen, die haben schon Geld an einen Schlepper gegeben und dann das war's. Die sind schon einfach verschwunden. Bei mir war nicht so. Vielleicht das ist ein Glück. Obwohl schon, also ein von den Schlepper, der hat schon mein Geld einmal genommen und einfach nicht mehr aufgetaucht.
Was hat man denn dann für ein Verhältnis zu diesen Leuten? Weil man gibt ja quasi sein Schicksal in die Hand von diesen Schleppern und dann weiß man auf der anderen Seite auch, ja, das Geschäftsmodell von diesen Leuten basiert eben auf der eigenen Not. Was für ein Verhältnis ist das dann?
Es ist nicht schwierig, jetzt öffentlich einfach darüber zu reden, aber was ich erlebt habe jetzt, ich habe ein gutes Verhältnis zu den Schleppern. Fast allen. Die sind auch irgendwie Menschen, vor allem. Okay, ich habe auch nicht schreckliche Geschichten gehört. Menschen, die über Meer jetzt nach Europa gekommen sind. Und letztendlich ist es kein schöner Beruf. Und auch das ist illegal. Aber jetzt meine Schlepper, die ich kennengelernt habe, ich habe die wirklich jetzt gut in Erinnerung.
Wie haben denn diese Leute Sie dann nach Österreich, also vorher nach Ungarn und dann nach Deutschland gebracht? Wie hat das funktioniert?
Also mit gefälschten georgischen Pass jetzt nach Ungarn. Dann musste ich ein bisschen so tun, dass ich eine Georgier bin. Es hat funktioniert, weil nachts, wenn man die Grenze überquert, alle sind besoffen und die haben keine Lust zum Sprechen. Ich habe einfach, die haben schon gefragt, bei der Kontrolle Fragen gestellt und ich habe einfach es hat funktioniert.
Also auch geschauspielert?
Ja, musste ich.
Nach Deutschland sind Sie ja dann in einem Tankwagen gekommen. Da kommen einem vielleicht auch diese ganzen schrecklichen Szenen in den Kopf, wo tatsächlich Menschen auch in solchen Wagen erstickt sind. Wie haben Sie das erlebt mit diesem Tankwagen?
Also das war ganz normal. Für mich die Reise war ganz normal. Weil wir waren nur vier Menschen da. Also ich noch, ein Mann und eine Frau und ein Baby. Und dieser Tank war einfach sauber. Von oben, ich könnte den Himmel sehen, blau. Also ehrlich gesagt, ich könnte mich nicht meckern. War einfach anders, also eine Reise vor ein paar Stunden anders.
Also in dem Fall hat es funktioniert und Sie waren keiner Gefahr ausgesetzt?
Nee, wirklich nicht.
Sie haben ja gesagt, Sie hatten eigentlich kein Ziel im Kopf, als Sie dann in Deutschland angekommen sind. Warum haben Sie entschieden, hier zu bleiben?
Ich war erschöpft. Irgendwann, das war für mich zu viel. Also ich könnte nicht weiter. Auch jetzt Geld war nicht mehr viel in der Tasche und Kraft auch. Ich war schon erschöpft.
Wie sind die Menschen Ihnen dann begegnet hier bei Ihrer Ankunft?
Ich erzähle mal eine Geschichte, das habe ich noch nicht erzählt. In Dessau. Ich stand vom Bahnhof, ich habe nur 10 D-Mark in der Tasche gehabt. Da kommt ein alter Mann in meine Richtung, hat mit mir gesprochen. Dann, ich habe auf Russisch auf ihn geantwortet. Und der könnte also eine fließend Russisch sprechen. Der Mann hat damals mir so eine braune Scheine gegeben. Das war für mich sehr schwierig. Aber ich habe die Scheine genommen. 50 D-Mark. Das ist von den schönsten Momenten, die ich in Deutschland erlebt habe. Ist schön, Deutschland ist schön. Es gibt diesen Menschen.
Also Sie haben durchaus eben positive Erfahrungen gemacht und sich dann auch, kann man das sagen, willkommen gefühlt?
Ja. 1994, ein alter Mann, so 70, 75, was bedeutet für ihm 50 D-Mark? Das war doch viel. Der hat aber entschieden, der gibt mir dieses 50 Mark.
Haben Sie mit diesem Mann dann nie wieder zu tun gehabt?
Boah, das ist jetzt eine... Also wenn ich dran denke, ich muss wirklich mich schämen. Ich habe immer gesagt nachher, ich muss nach Dessau. Egal, ich werde mal einfach nicht dastehen vor dem Bahnhof, bis dieser Mann auftaucht. Aber ich habe das nicht getan. Und ich fühle mich irgendwie schuldig.
Ja, bewegend. Ja, mittlerweile sind natürlich auch viele Jahre ins Land gegangen und vermutlich wird es diesen Mann gar nicht mehr geben. Ne?
Nein, aber ob das hilft, dass ich jetzt sage, ich habe mir immer im Gedanken behalten.
Ja, ich denke vielleicht schon. Wir haben jetzt auf jeden Fall an ihn erinnert hier im Deutschlandfunk Kultur und an das, was er getan hat und vor allen Dingen an die Bedeutung, die das für Sie hatte.
Auf jeden Fall.
Am Anfang haben Sie dann in Ostfriesland gelebt. Wir hatten das schon mal am Anfang dieser Sendung. Wie kam es, dass Sie nach Ostfriesland gekommen sind? Was hat Sie dorthin verschlagen?
Eigentlich ein Zufall. Ich wollte nur meinen Bruder besuchen, der da in Ostfriesland lebte. Aber als ich auf die Straße war und die Menschen begegnete, ich habe einfach entschieden, nein, das ist eine, du bleibst hier, mindestens für eine Weile.
Sie haben ja am Anfang der Sendung schon erzählt, es hat Sie bewegt, dass Sie jeder gegrüßt hat, was Sie nicht erwartet haben. Und ich glaube, Sie hatten auch eine besonders nette Nachbarin dann, das war die Frau Jansen. Wer war die Frau?
Die Frau Jansen, die ist für mich die deutsche Mutter. Also das Verhältnis, es war wirklich nicht so wie Nachbarn hier in die großen Städte. Die Frau war wie eine Mutter. Als ich in Köln war oder in Frankfurt oder in Berlin und dann wieder zurück, die Frau Jansen hat mich gefragt, aber erzähl mal, wie leben die in den großen Städten? Die könnte sich nicht vorstellen, dass, wie kann man in Berlin leben oder in Hannover oder in München. Ich glaube, die war also sehr oft in Emden und vielleicht nur einmal in Hamburg. Und es ist nicht nur die Frau Jansen, sondern wirklich viele könnten sich nicht vorstellen, wie kann man in der großen Städte leben.
Und Ihnen hat das irgendwie gefallen? Also erstmal dieser persönliche Zugang und dann, dass alles so schön ländlich dann war in Ostfriesland?
Ja, einfach, es ist anders, es ist nicht Deutschland, es ist Ostfriesland.
Ja. Gab es damals auch so etwas wie Heimweh oder Sehnsucht nach Nordsyrien, nach Ihrer Familie?
Also ich habe das immer, aber ich kann es kontrollieren. Manche Menschen können das nicht. Die haben Heimweh, die können das nicht kontrollieren. Und darum, die werden krank, also psychisch krank. Manche, die haben sich umgebracht. Nee, ich habe das nicht immer unter die Kontrolle gehabt.
Wie kontrollieren Sie das?
Also nicht nur dieses Heimweh als Gefühl, sondern alle Gefühle, ich kann die unter Kontrolle halten. Wie ich das mache, ich weiß wirklich nicht. Aber ich denke nicht viel einfach drüber. Und wenn ich etwas mache auch, jetzt vielleicht das auch ein bisschen ostfriesisch, ein bisschen kurdisch, wenn ich etwas mache, ich überlege es nicht viel. Ich tue es und dann überlege ich, ist das richtig? ist das richtig, was ich mache, oder? Das funktioniert auch.
Die Arbeit als Schauspieler, die kam ja dann erst viel später, in den letzten Jahren. Was haben Sie vorher gemacht?
Sehr schwierige Frage, also weil ich habe so viele Sachen gemacht. Wirklich viele Jobs. Reinigungskraft. Aber ich erzähle mal, warum ich das gemacht habe. Ich habe einfach einen Mensch begleitet, weil der schämte sich, als eine Reinigungskraft zu arbeiten. Dann habe ich ihm gesagt, okay, ich komme mit. Ich mache mit, 2 Tagen habe ich mit ihm gemacht. Was ich gemacht habe, ist ein Messebau. Das hat auch meinen Charakter ein bisschen so eingeprägt, weil die sind immer unterwegs.
Inwieweit hat sie das geprägt?
Ich war auch immer unterwegs. Also ich habe so viele Städte gewechselt. Ich habe immer so einen neuen Heimat oder einen neuen Ort gesucht. Ich habe auch als Übersetzer gearbeitet. Ich habe unterrichtet, in Firmen gearbeitet, als Tischler wie mein Vater. Viele, viele Sachen.
Wie kam es denn dann, dass Schauspiel wieder ein Thema für Sie wurde? Also, dass Sie sich erinnert haben, ja, ich stand damals auf der Bühne und das würde ich mir eigentlich auch zutrauen.
Wie das kam, ich glaube, wie vielleicht einfach, da habe ich irgendwann gedacht, du warst irgendwann Schauspieler. Das war damals nicht so beruflich, aber mach das jetzt. Und das bis jetzt, das hat ein bisschen geklappt.
Aber da muss doch irgendwas sein, was Sie auch daran so reizt, vor der Kamera zu stehen.
Wie soll ich das erklären? Also es gibt viele Sachen. Einfach mich schäme, die zu tun auf die Straße, aber vor der Kamera nicht. Dann ich bin wirklich ein anderer Mensch. Das ist reizend.
Also diese Möglichkeit, da andere Seiten von sich auszuleben.
Ja, also das ist wirklich eine neue Welt. Also wenn ich nicht dastehe, dann ist für mich eine neue Welt. Und ich denke nicht mehr an die andere Welten, die existieren. Es gibt nur die Kamera und den Regisseur, die Leute, die um mir dastehen.
Verfolgt eigentlich Ihre Familie in Syrien Ihre Karriere hier?
Ein bisschen schon, die freuen sich sehr. Die werden sich bestimmt mehr freuen, wenn das etwas auf Kurdisch wäre. Bis jetzt, das hat nicht geklappt. Es gibt auch nicht so viele kurdische Filme oder arabisch jetzt.
Wie eng ist denn der Austausch mit Ihrer Familie noch dort in Nordsyrien?
Telefonisch, also über WhatsApp, fast täglich. Früher war nicht so. Da gab auch kein Handys, ne? Vor Jahren. Damals war ein bisschen schwieriger. Ja.
Was ist mit dem Wunsch, mal wieder nach Syrien zu fahren? Also im Augenblick ist es natürlich sehr schwierig wegen der politischen Verhältnisse. Aber ist dieser Wunsch noch da?
Ja, aber nicht, dass ich dort in Nordsyrien für immer lebe, sondern einfach, dass ich auch jetzt nach 26 Jahren nochmal sehen, was hat sich geändert. Und ich kann, weil Nordsyrien oder dieses Kurdengebiet wird auch von Kurden und Araber, die Völker, die im Nordostsyrien leben, von denen regiert.
Ja, es ist wie so eine autonome Region der Kurden.
Ja.
Aber wenn Sie sagen, nicht für immer, warum könnten Sie sich nicht vorstellen, dort nochmal oder dort wieder tatsächlich ganz zurückzugehen?
Als ich Syrien verlassen habe, ich war 23 Jahre alt. Und in Deutschland, ich habe 26 Jahre verbracht. Das ist ein bisschen mehr. Und Deutschland für mich ist eine Heimat. Vielleicht, wenn ich eine neue Heimat suche, irgendwo anders, Lateinamerika. Aber nicht unbedingt Syrien.
Was ist es, was Sie da abhält oder warum das nicht Ihre Heimat sein könnte?
Schwierig. Schwierig zu sagen, wirklich. Aber ich habe mich damals, sogar als damals, als 94 ich Syrien verlassen habe, habe ich schon gedacht, ich verlasse dieses Land einmal, weil ich eine Sorgen um mein Leben mache und zweitens, weil ich mit diesen Gesellschaften nicht so richtig umgehen kann. Und das ist bis heutzutage so. Ist ein bisschen anders. Ich bin ein bisschen anders als diese Gesellschaft.
Inwiefern?
Ich bin kein Europäer, aber anders. Ich bin ein Freidenker. Die Gesellschaft dort braucht nur viel Zeit, bis die sowas akzeptiert.
Deutschlandfunk Kultur, heute Vormittag hat uns der Schauspieler Musa Süleyman aus seinem bewegten Leben erzählt, das in Syrien begann und ihn vor vielen, vielen Jahren nach Deutschland geführt hat. Hier hat er es allen Schwierigkeiten zum Trotz vor die Kamera geschafft und spielt mittlerweile in großen Fernsehproduktionen mit. Ihre eigene Geschichte, die bietet ja eigentlich auch genügend Stoff für einen Film. Haben Sie schon mal überlegt, ein Drehbuch zu schreiben?
Ja. Also das einmal, ein Drehbuch, das wird aber in Richtung Comedy gehen.
Warum Comedy?
Die Menschen brauchen mehr sowas, ne? Dass man das Leben mit so einem positiven Auge sieht. Und mit ein bisschen Comedy. Also Menschen, die brauchen Lachen. Oder nicht?
Das stimmt. Gibt es irgendwie eine Situation aus Ihrem Leben, die vielleicht eigentlich tragisch war, aber wo Sie letztlich dann doch lachen mussten?
Alle tragische Situationen in meinem Leben, wenn ich dran denke, dann muss ich lachen. Das ist auch jetzt etwas orientalisch, also nicht nur unbedingt kurdisch oder arabisch, wenn man über die Vergangenheit spricht, egal wie bitter es gewesen, man tut es einfach mit einem Lächeln oder man lacht einfach. Und ich habe das schon gemerkt, die Deutschen, die können das nicht verstehen, warum man erzählt etwas Trauriges, aber man lacht, weil das einfach ist vorbei, existiert nicht mehr.
Da haben Sie uns auch noch was zum Denken mit auf den Weg gegeben, Herr Süleyman. Ich wünsche Ihnen weiter viel Erfolg und danke, dass Sie heute Vormittag mein Gast gewesen sind.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.